Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Ach, wie herrlich das klingt. Eine halbe Stunde Gratis-Urlaub steht an und wenn Ihnen das, was Sie hier hören, gefällt, dann wird daraus möglicherweise schon bald ein echter Urlaub. Willkommen zum Reisepodcast von Studiosus. Hier stellen wir Ihnen Land und Leute vor, spannende Regionen und Städte, die Sie begeistern werden. Nicht zu vergessen die Studiosus-Experten, die mit Ihnen unterwegs sein werden. Reiseleiter, die sich ganz bewusst für diesen oder jenen Ort entschieden haben, weil sie die Art zu leben dort fasziniert, die Sehenswürdigkeiten, die Architektur oder einfach die besondere Lage. Heute geht's für uns nach San Francisco und ich glaube, diese Stadt hat von allem etwas. Darüber müssen wir reden. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Journalist und Radiomoderator und ich freue mich heute auf eine gute Bekannte. Das ist Corinna Osterfehn. Willkommen, liebe Corinna. Schön, dass Sie heute für uns Zeit haben.
How are you today, würde man in San Francisco sagen. Ja, wunderbar. Ja.
Ich kann es mir zwar kaum vorstellen, aber eventuell gibt es ja noch ein, zwei Menschen auf diesem Planeten, die die bisherigen Folgen mit Ihnen nicht gehört haben. Und genau für die gibt es jetzt nochmal die kleine Corinna-Kennlernrunde. Der Name lässt es ja schon vermuten, Osterfehn, das klingt jetzt nicht nach Currywurst und Pommes, sondern eher nach Poffertjes und Pannekücken.
So ist es. Ich bin aber in Deutschland aufgewachsen. Meine Familie ist niederländisch, aber ich wohne hier in der Pfalz. Man kann es ein bisschen hören an meinem Zungenschlag.
Corinna, ich müsste es ja eigentlich schon auswendig kennen, aber ich frage für die zwei, drei, die Sie eben noch nicht kennen, wie war Ihr Leben vor Studiosus?
Meine Eltern sind selbst ausgewandert, eben auch eingewandert hier nach Deutschland in die Pfalz, aber eben nicht nur. Meine Mutter war auch in den USA. Meine Eltern sind sehr viel gereist mit uns als Kindern, was in den 60ern sehr ungewöhnlich war. Und es waren keine Badeurlaube, es waren Kultururlaube. Und ich selber habe dann verschiedene Studiengänge gemacht. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und mein Schwerpunkt ist Tanz und Musik. Das ist auch einer der Schnittpunkte mit San Francisco, denn meine Professoren kamen aus San Francisco. Das ist in den 70er Jahren ein großer Aufbruch im modernen Tanz und das ist eine Sparte und da ist die Westküste Amerikas und speziell Kalifornien, San Francisco ganz wichtig gewesen.
Für uns geht es heute nach San Francisco an der Westküste der Vereinigten Staaten. Fangen wir mal ganz normal an, wie wir das immer tun. Wie liegt es und welches Klima erwartet da den alltagsgeplagten Urlauber?
Es liegt wunderbar in einer Bucht. Das ist ein Delta von zwei Flüssen, die östlich von San Francisco liegen. Ein gigantisches Gebiet mit Wäldern, mit, wie gesagt, Flüssen, mit Sumpfländern. Das ist kulinarisch nicht uninteressant. Einer Bucht, daher auch ein ganz traditionelles Hafengebiet. Und San Francisco liegt eigentlich an zwei Seiten. Die westliche Seite liegt direkt am Meer. Und die östliche Seite eben in dieser Bucht. Die nördliche Seite sind die Wälder und die südliche Seite geht dann eben über in den südkalifornischen Teil. Und in der Nähe sind eben auch Berge. Es ist eigentlich alles da.
Wo bewegen wir uns da temperaturtechnisch? Ist das Wohlfühlbereich oder ist es kaum aushaltbar?
Wir haben ja Gäste, die mögen es sehr heiß. Da wäre das jetzt die falsche Region. Also wir haben eine Durchschnittstemperatur von 14, 16 Grad übers Jahr. Es sind auch im September vor ein paar Jahren über 41 Grad gemessen worden. Das ist schon sehr selten. Und es ist im Winter durchaus angenehm, besser als in den meisten Gegenden in Deutschland. Eben auch meistens nicht unter 12 Grad und das macht es wunderbar.
Dann reden wir mal über die Geschichte der Stadt und wenn wir darüber sprechen, dann muss man auch ein wenig ausholen, denn die begann eigentlich schon vor den Europäern.
Das ist richtig. Also in der ganzen Region, wie auch in anderen Regionen, gibt es natürlich Native-Gruppen. Das ist ja Sumpfland. Das ist ein hervorragendes Gebiet, eben um sich da zu ernähren. Aber ursprünglich waren da die Spanier im 18. Jahrhundert. Und haben dort, kann man auch noch sehen, eine Mission gegründet, eine kleine Abtei, die Mission Dolores, die bis heute noch anwesend ist. Und dann gab es eben im 19. Jahrhundert den USA-Mexiko-Krieg und seitdem gehört diese Region zu den USA.
Wir machen hier mal so Sprünge, weil die ganze Geschichte werden wir in diesem Podcast nicht unterbringen können. Der Goldrausch in Sacramento ab 1848 in der Nähe von San Francisco und dann auch der Bevölkerungszuwachs kaum aufzuhalten, also die Bevölkerungszahl hat sich vervielfacht. Mit dem Goldrausch kamen dann auch ein paar Niederländer und deren Spuren findet man ja bis heute in San Francisco, aber davon werden Sie mir sicherlich gleich noch erzählen. Wenn man über die Geschichte der Stadt spricht, muss man allerdings auch über das große Erdbeben von 1906 sprechen, das ja große Teile der Stadt vernichtet hat. Bis heute wird daran erinnert.
So ist es. Und es gab sogar noch ein Erdbeben 1989, das etwas weniger Menschenleben gekostet hat, aber auch sehr, sehr teuer war. Dieses Erdbeben, die Stadt war schon angelegt. Es gab auch schon die Cable Cars. Der Hafen, ganz wichtig, diese ganze Area war betroffen. Bis heute ist es auch noch so, dass wir Holzhäuser in Amerika, in San Francisco haben. So wurde es auch wieder aufgebaut. Also andere Städte haben andere Lösungen gefunden, denn mit dem Erdbeben gab es auch einen Brand. Trotzdem gibt es immer noch die Holzhäuser, aber Downtown wird erdbebensicher gebaut. Das erkennt man an dem wunderschönen Transamerica Building. Das ist eine Pyramide, das hat sicherlich schon jeder gesehen, eins der Wahrzeichen von San Francisco.
Sie haben es gerade angesprochen, die Stadt ist größer geworden, wurde moderner aufgebaut und jetzt machen wir noch einen Sprung, denn heute ist San Francisco mit dem Silicon Valley die teuerste Stadt der USA. Wie spüren das die Menschen, die hier leben?
Also Amerika ist grundsätzlich teurer geworden in den letzten 2 Jahren. Das liest man ja auch in der Presse. Hier haben wir auch die Universität Berkeley, die man nennen muss, und diese ganze Silicon Valley.com-Gruppe, die natürlich in die sehr schöne Stadt San Francisco mit ihrer fantastischen Lage da reinkommt. Und auf der einen Seite wurde wesentlich mehr gebaut. Also Freiflächen wurden zugebaut in Apartmenthäuser, sodass die Skyline nicht so beeindruckend wie andere Städte, aber es gibt eine Skyline inzwischen in San Francisco Downtown und eben diese schönen kleinen viktorianischen und Holzhäuschen werden zum Teil dann enteignet, weil einiges waren eben Mietgebäude, sodass wir tatsächlich auch eine große Obdachlosenzahl in San Francisco haben. Das ist wirklich ein Problem, denn nur mal benannt, die Durchschnittsmiete für eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist inzwischen so teuer wie in Manhattan, also die kostet $3,400 im Monat. Das ist gigantisch.
Wenn wir von den Menschen sprechen, die sich tatsächlich leisten können, in San Francisco zu leben, was für ein Schlagmensch ist das?
Also wir haben hier vor allen Dingen die Mittelalter, wir haben sehr viele Startups, also um die 30-Jährige plus minus. Dann natürlich sind die Menschen im Silicon Valley eher auch mittleren Alters. Es ist keine alte oder veraltete Stadt, wie jetzt in Florida, viele Städte wie auch Miami. Es ist aber auch keine kinderreiche Stadt. Nur mal als Beispiel, wir haben laut der letzten Zahlen 113.000 Kinder, aber wir haben 232.000 Hunde in der Stadt. Man sieht ganz typische Hunde auch in San Francisco. Also wir haben in New York haben wir eher den Labradoodle, den New York Dog. In Miami haben wir die Bulldoggen. Aber hier haben wir Laufhunde, denn diese jungen Menschen wollen sich fit halten und joggen mit ihren Hunden durch die Gegend. Oder wir haben so kleine Handtaschenhunde, die man tragen kann, die man schön verkleiden kann, die man anziehen kann. Dafür gibt es auch Spezialgeschäfte, dass sich Frau entsprechend im Partnerlook ihres kleinen Hundes anziehen kann.
Also ich habe beim Gedanken an San Francisco immer Scott McKenzie im Ohr mit seinem Song über die Stadt und die Flower Power Bewegung in den 60ern. Ist davon eigentlich noch irgendwas übrig?
Also die Musik in Amerika gibt es in anderen Ecken spannender, aber tatsächlich, was Sie ansprechen, ist so diese Westküsten-Summer-of-Love-Musik, die es dann so in den 60ern, 67 gab. Ja, davon ist noch was zu spüren. Es gibt ein Viertel, das heißt Ashbury Heights, die Straße, Heights Street, da drumherum hat es noch diese Atmosphäre. Es gibt eine ganze Menge und richtig tolle Second-Hand-Geschäfte. Es gibt für mich den besten Schuhladen überhaupt in Amerika, der spannende, tragbare Schuhe hat, die da zu kaufen sind. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man da so einen VW-Bus mietet, der vollgemalt ist mit wunderschönen Flower-Power-Blüten, mit denen man dann eben auch durch San Francisco fahren kann. Also die feiern das da noch in diesem Viertel.
Ja.
Und die Menschen, die in dieser Straße leben, die pflegen das auch noch. Das ist ihr Lebensstil, der ist da nachfühlbar.
Was man den Menschen und der Stadt ja dort definitiv auch nachsagen kann, die sind modern und nachhaltig. Und das spürt man auch, wohin man geht. Es gibt ja auch sogar echte Innovationen, von denen Sie berichten können, richtig?
Ja, also erstmal die Nachhaltigkeit. Es sind zum Beispiel Plastiktüten verboten. Das ist eines der wenigen Städte, die Recycling haben, die Mülltrennung haben. Das ist ein großes Problem in Amerika. Dort kann man sich wirklich als Europäer oder Deutsche, die das wichtig findet, kann man das noch nachspüren. Das wird da sehr gepflegt. Es gibt ein ganz großes Verkehrsnetz. Man braucht kein Auto. Und durch die Nähe von der Silicon Valley und Dotcom-Gesellschaft gibt es eben auch fahrerlose Taxis. Es gibt zwei Städte in Amerika, davon ist eins San Francisco. Diese Taxen sind ganz spannend, man kann sie nur über ein Smartphone buchen. Mhm. Die kommen dann angefahren ohne Fahrer, man setzt sich da rein und fahren einem zum Ziel. Also tolle Sache, ist nicht teurer als ein normales Taxi.
Das ist unglaublich, das klingt wie im Science-Fiction-Film, habe ich selber noch nie gesehen.
So sieht es auch tatsächlich aus. Also es wird sicherlich auch bei uns irgendwann mal kommen,
ja.
Aber es ist irre zu sehen, sind auch sehr viele Taxen, es ist nicht nur mal ab und zu eins, die da durch die Stadt fahren.
Haben Sie schon mal probiert, sind Sie damit schon mal gefahren?
Leider nicht, also mein Mann wollte das machen, aber ich habe immer noch keinen dauerhaften Internetzugang, weil den braucht man dann. Also man muss wirklich, ja, weil man öffnet mit dem Smartphone dann die Tür, weil man eben das bestellt hat und macht sich dann quasi mit dem Taxi zusammen in Konnektion und das fährt dann einen dahin und darüber wird auch bezahlt.
Super spannend.
Also Gäste von uns können das machen.
Wer sich traut.
Ja.
Man muss ja da auch, glaube ich, schon mal ein bisschen Mut haben, wenn man es so gar nicht kennt.
Hat wirklich weniger Unfälle als normale Taxen. Also da gibt es natürlich Statistiken, weil die wollen das Modell ja auch verkaufen.
Sport ist etwas, was in San Francisco zum Leben dazugehört. Also entweder man ist knackig und durchtrainiert oder eben geht etwas in die Breite. Man geht auch hin zu Sportveranstaltungen, wenn die Warriors spielen oder die 49ers oder die Giants. Also San Francisco ist ja nach außen hin wirklich durchtrainiert, würde ich sagen, oder?
Ja, es ist eine der wenigen Städte, die drei Sportteams haben. Sie haben es genannt, New York hat auch drei Sportteams, Chicago. Vor allen Dingen diese, die Golden Gate Warriors haben in der NBA, das ist die große Geschichte, die auch bei uns inzwischen kommt, haben in 8 Jahren 4 Meisterschaften gewonnen. Das ist gigantisch.
Großartig.
Aber die Zuschauerei ist nicht das einzige Thema. Da sprechen Sie auch das an, wenn man in San Francisco ist, egal wo man in San Francisco ist, egal zu welcher Uhrzeit. Da wird gejoggt, da wird Yoga gemacht. Die Menschen haben verschiedene Sportarten, die sie selber ausführen. Es gibt da eine, auch in Europa inzwischen neue Sportart, die heißt Frisbee-Golfen.
Ja.
Wir haben einen sehr, sehr großen Park, der Golden Gate Park. Der ist größer als der Central Park in New York. Und dort ist so eine Runde, das heißt, man geht mit seinem Frisbee, schmeißt den in die Richtung des nächsten Korbes. Das Ziel ist, den in den Korb zu schmeißen. Und so kann man dann 2-3 Stunden mit diesem Frisbee in der Natur verbinden.
Wäre das was für Sie, Corinna? Oder
Frisbee,
sind Sie da?
Ja. Ja, ja, ja. Frisbee-Golf, ja.
Respekt.
Joggen nicht.
Gut. Dann lassen Sie uns mal eintauchen in das Leben der Stadt. Sie haben mir erzählt, dass Sie gerne am Fisherman's Wharf sind, die Kai-Anlagen. Da wird auch heute noch gearbeitet. Aber es ist auch ein sehr schöner Ort, um die Stadt mal aus einer ganz besonderen Perspektive zu beobachten, oder?
Also grundsätzlich sieht man an vielen Orten in dieser Stadt, die ja hügelig ist, sieht man die Bay, man sieht das Meer, man sieht die Golden Gate Bridge, man sieht Alcatraz. Besonders gut sieht man es tatsächlich an der Wharf. Das ist im Prinzip fast die ganze Nordseite San Franciscos an dieser Bay. Die wurde, wie viele andere Wharfen auch, Kapstadt haben wir da ja gehört bei einem Podcast, aber auch London oder auch Dublin wurde das modernisiert. Und diese Wharf, da gibt es tolle Restaurants, gibt schöne Geschäfte. Es gibt auch ein Museum, ein kostenloses Museum über die Stadt San Francisco und das Meer. Das ist wirklich toll gemacht, wie viele Museen in Amerika einfach super interaktiv sind und schön gemacht sind. Und man hat dort auch ein bisschen Natur. Es gibt am Pier 39, das besuchen wir auch mit unseren Gästen, gibt es eine große Seelöwen, nicht Robben, sondern Seelöwenkolonie, die auch irre Krach machen, die relativ nah sind, die man sehr gut beobachten kann.
Krach ist mein Stichwort. Corinna, jede Stadt hat ja so ihren eigenen Sound, manche lauter, manche leise, sanft oder dröhnend oder schrill. Ein Orchester des Lebens, das man da hört in einer Metropole. Wie klingt denn San Francisco?
San Francisco klingt ziemlich ruhig. Es fehlt zum Beispiel am Meer das Möwengeschrei. Man versucht, die Möwenpopulation extrem gering zu halten. Das ist auch sehr, sehr streng verboten, die zu füttern. Es wird sofort reagiert, wenn ein Tourist das macht, dass das verboten ist. Also dieses Möwengeschrei am Meer fehlt.
Mhm.
Wenn man in der Stadt ist, in der Innenstadt und an einer Cable-Car-Linie surrt dieses Drahtseil in der Erde. Das ist also nicht so, dass der Cable-Car sich am Drahtseil hochzieht, sondern ergreift dieser Wagen, der Mann, der das macht oder die Frau, die das macht, greift diesen Wagen mit einer Zange rein und wird hochgezogen. Und dieses Drahtseil bewegt sich im Prinzip die ganze Zeit und surrt.
Ja.
Das haben wir. Und wir haben auch Menschen, das habe ich öfters erlebt, im Little Italy, wo einer eine Arie singt, oder in Chinatown, wo jemand seine Pferdekopfgeige spielt auf der Straße. Und natürlich auch Musikbands, die dann vor allen Dingen unten am Wharf auch zu hören sind.
Chinatown, den Ball, den Sie mir zugeworfen haben, den fange ich gerne auf. Da sind Sie besonders gerne. Und das hat auch einen Grund, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Sie das echte China schon erleben durften. Und im Vergleich dazu ist Chinatown keine Kulisse oder ein Nachbau, sondern das echte Leben, oder?
Es gibt für mich in Amerika zwei schöne Chinatowns. Das eine ist in New York. Das ist noch authentischer, auch mit seinem Dreck, muss man sagen. Ja. Und das Chinatown in San Francisco ist authentischer mit seinen Menschen und den Produkten, die man da bekommt. Das ist aber auch sehr schön. Mhm. Also die Straßen in San Francisco sind ja, wie viele amerikanische Städte, rechtwinklig. Und sie haben dann eine Hauptstraße auch entsprechend gestaltet. Und unten, wo es reingeht, und das werden unsere Gäste auch sehen, gibt es das sehr schöne Drachentor. Es gibt durchaus, Sie haben den Goldrausch angesprochen, da haben wir sehr, sehr viele Menschen aus China, die gekommen sind, aber auch durch die Hafenarbeiter. Und es gibt auch hier viele Chinesen, die gar kein Englisch können, sondern die wirklich in ihrer Gemeinschaft da leben, sodass sie auf dem Markt, in den Geschäften wunderbare Produkte bekommen. Und ich kaufe da immer in einer speziellen Bäckerei ein. Im Winter zum Beispiel gibt es da Wintermelonentörtchen. Oh. Das ist eine Frucht, die es bei uns gar nicht gibt. Also das ist wirklich toll und da kann man gar nichts falsch machen.
Ich habe gelesen, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass hier die Glückskekse erfunden wurden. Also angeblich stand da die erste Glückskeksbäckerei.
Das stimmt und die ist bis heute noch zu sehen. Und normalerweise, wenn man durch Chinatown geht, die findet man auch ganz leicht, die ist in der Seidenstraße. Und die funktioniert so, dass da wie so eine Art Fließband diese Waffeleisen aufgemacht werden. Dann wird durch eine kleine Maschine der Teig reingemacht, dann geht es weiter, dann gehen die Waffeleisen zu und zwei, drei Mitarbeiter holen die raus. Aber die haben erstmal keine Zettel. Aha. Sondern das sind nur diese Waffelteilchen, die machen auch andere Waffeln und dann werden die Zettel reingemacht. Und man kann dann für seine eigenen Feste, kann man dann eben die Zettelchen durch dieses eine Loch reinmachen, zum Beispiel, wenn ihr Hund Geburtstag hat, dann könnte man Hundeglückskekse-Texte reinmachen.
Da sind wir wieder bei den Hunden, herrlich. Wer vielleicht mal mit dem Auto unterwegs ist, der muss die Lombard Street besuchen. Sie soll die kurvigste Straße der Welt sein, aber ich vermute, auch da werden Sie mir gleich den Zahn ziehen, oder?
Nee, das würde ich sogar unterschreiben. Also ich kenne bei meinen Reisen keine andere. Es ist wirklich wie eine Schlange und es ist eine Luftlinie vielleicht von 100 Metern und jetzt geht es in Schlangen, wirklich in Schlangen runter und man kann das mit dem Auto fahren, man muss es aber sehr langsam im Auto fahren. Und das tun auch alle Menschen, die Touristen in San Francisco sind. Manche holen auch ein Taxi. Das muss man dann nicht mit zwei Meko-Taxi machen, sondern mit einem echten Fahrer und fahren da runter. Und wer kein Auto hat, holt sich ein Eis bei Swanson und steht dann da und schaut sich das an. Denn die Lombard Street ist auch links und rechts von der Straße total begrünt. Ist auch eine sehr schöne Straße.
Bleiben wir mal beim Grün. Die Parks in San Francisco, die sind besonders und das hat auch mit den Stränden der Stadt zu tun, teilweise zumindest bei einigen. Und sie sind auch besonders wild. Also da ist man jetzt nicht sofort mit dem Rasenmäher oder der Heckenschere unterwegs.
So ist es. Also wir haben sehr schöne Strände, gerade in Miami, aber die sind alle angelegt. Und hier haben wir Naturstrände und zwar an der West- und Nordküste. Der Wharf fängt eigentlich an und beendet den Strand, aber bis dahin ist es Küste. Es ist das National Recreation Area, also komplett naturbelassen. Gerade die ganze Westküste entlang der Stadt ist ein riesengroßer Strand. Wer schon mal in Südafrika war, kann sich so Strände ganz gut vorstellen. Auch so eine Naturstrand, auch in dieser Größe. Und wir haben 220 Parks in San Francisco. Und wie gesagt, der Golden Gate Park ist größer als der Central Park in New York, dass man sich das mal vorstellen kann.
Welcher war eigentlich der mit den zwei Windmühlen?
Das ist der, genau, das ist der Golden Gate Park und diese zwei Windmühlen haben tatsächlich mit den Holländern zu tun. Es gibt in Holland den sogenannten Königinnentag und den Königinnentag, das ist der Geburtstag der Königin, da kommen die kleine niederländische Gemeinde zu einer der Windmühlen.
Die Stadt ist eine mit einem enormen Höhenunterschied, meistens auch schon auf kurzer Entfernung. Solche Höhen Höhen meistert man hier mit den Cable Cars. Darüber haben Sie vorhin schon gesprochen. Die letzten manuellen Straßenbahnen der Welt. Damit sind Sie auch manchmal unterwegs selber schon gefahren. Wie funktioniert so ein Teil? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Leute braucht man, um das zu betreiben?
Also ich fahre das selbst, weil es manche Strecken gibt, die sehr gut sind. Man darf aber nicht den Touristenfehler machen und an der Endhaltestelle einsteigen, weil da stehen Schlangen, sondern der Cable Car Fahrer, der das Ganze bremsen wird, wird immer nur so viele Leute nehmen an der Endhaltestelle, dass an der nächsten einsteigen können. Mhm. Also ich steige immer an der nächsten ein. Man steigt auf. Es ist nicht so wie beschrieben während der Fahrt, das darf man nicht. Man hängt aber auch zum Teil da. Das heißt, es gibt Sitzplätze und es gibt Stehplätze mit Stangen, an denen man außen hängt.
Ja. Wenn wir schon über die Dinge reden, die diese Stadt ausmachen, dann müssen wir natürlich auch über das Wahrzeichen der Stadt reden. Das ist die Golden Gate Bridge, 1937 eröffnet. Was macht sie so besonders?
Die ist fast überall zu sehen, die ist wunderschön. Sie hat eben im Gegensatz zur Brooklyn Bridge in New York, die man nur an bestimmten Orten sieht, die auch spannend gebaut ist von der Baugeschichte, das ist weniger jetzt bei der Golden Gate Bridge, aber sie ist immerhin fast 100 Jahre alt. Mhm. Und nördlich und südlich der Golden Gate Bridge haben wir Wald, was den Anblick sehr schön macht. Und sie ist übrigens nicht golden, sondern sie hat so eine rotbraune Farbe. Und für 1937 ist es eben so eine Spannbrücke mit diesen Drahtseilen, die ist elegant, so eine sehr elegante Brücke.
Jetzt waren wir so lange draußen unterwegs, jetzt dürfen wir auch mal rein. Welche Museen hat denn die Stadt zu bieten? Haben Sie auch schon mal angerissen vorhin, aber vielleicht gibt es noch 2, 3 weitere und einige haben ja auch ein ganz besonderes Highlight zum Abend.
Ja, es gibt tolle interaktive Museen, zum Beispiel das California Academy of Science hat sogar einen Regenwald innen drin, also die Natur ist nicht nur draußen, die ist auch drinnen. Es gibt verschiedene Kunstmuseen, es gibt auch von dem New Yorker MoMA eine Abteilung in San Francisco. Und in zum Beispiel 2 Museen, im De Jong Museum, gibt es jeden Freitagabend eine Cocktailparty. Also man geht da hin und feiert gemeinsam. Und dasselbe gibt es am Donnerstagabend im Exploratorium, das sogenannte After Dark, also wenn die Sonne untergeht. Und die Idee ist zweierlei. Einerseits die Menschen aus San Francisco in die Museen zu kriegen, die zu beleben. Und das andere eben auch die Innenstadt belebt zu halten. Und jetzt haben wir die Gruppe von 30, 40-jährigen Menschen, also Mittelalter, und dort herrscht natürlich auch ein großes Single-Dasein. Der dritte Effekt ist natürlich, dass ich auf diesen Partys dann auch einen kunstbegeisterten Menschen kennenlernen kann.
Genau. Und wenn man sich dann kennengelernt hat, dann geht man gemeinsam essen. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, der auch noch ganz wichtig ist für diese Stadt San Francisco. Wo geht man denn hin, um vielleicht zu essen? Und was bekomme ich da eigentlich? Was kann man empfehlen aus der Frisco-Küche?
Also wo geht man hin? Nur mal als Beispiel. Wir haben 4.500 Restaurants. Ich habe es mal hochgerechnet.
Boah.
Wir haben pro 180 Einwohnern ein Restaurant. Und da haben wir noch gar nicht die Food Trucks mitgerechnet.
Ach ja.
Das ist große Food Truck Geschichte. Das würde man also unterwegs durchaus sich auch was holen, denn wir haben, wie gesagt, 220 Parks, die bei schönem Wetter, und das haben wir sehr oft, picknicken die Menschen zusammen. Mhm. Und wir haben noch die Geschichte der Farmers Market. Ich kenne ansonsten die Farmers Market nur noch auf Hawaii. Für die San Francisco-Menschen ist ganz wichtig, dass man eben support the locals, dass man lokale Produkte von den Farmern drumherum kauft.
Ja. Also
großes Thema, das auch unsere Gäste mitbekommen, wenn sie zum Ferry Building gehen. Restaurants, Chinatown natürlich.
Ja.
Man kann in das Dim Sum Restaurant gehen, in dem auch Barack Obama war. Man kann auch einfach eine Tür weitergehen und dann hat man es billiger, aber genauso gut. Ich persönlich gehe gerne nach Little Italy.
Mhm.
Dort ist das Café Trieste. Das ist in einem sehr alten Haus. Das ist vollkommen unrenoviert in jeglicher Hinsicht, ob das der Tresen ist oder die Tische oder die Wände. Und wenn man nach hinten geht zu den Toilettenräumen, die übrigens sehr sauber sind, das ganze Haus wird irgendwie nur von den Rohren und den Querhölzern zusammengehalten. Also man sieht da wirklich, wie einfach und simpel diese Häuser sind. Und das Café Trieste ist, vor allen Dingen gibt es da keine großen Speisen, die wollen das sehr klein halten. Und es ist auch ein lokaler Tipp, weil es dort ganz normale Preise gibt und ganz normale Regal, guten Kaffee, den man dann auch to go mitnehmen kann, sodass manchmal auf einmal im Restaurant eine Schlange von 15 Leuten ist und schwuppdiwupp sind die bedient und wieder weg. Also es ist ein permanentes Kommen und Gehen. Ansonsten, wir essen ja mit den Gästen auch ein, zwei Spezialitäten. Das ist die Clam Chowder, die Muschelsuppe in einem Brotteig, in einem Surdoc-Brotteig, das mit dem Goldrausch von einem französischen Bäcker kam. Das ist so ein rundes Brot und da ist die dann drin. Total lecker. Ist also nicht wie so eine Bouillabaisse, sondern es ist eine Eintopfsuppe, wie wir die aus der Chowder von Irland oder England kennen. Und natürlich Meeresfrüchte.
Das klingt alles sehr, sehr lecker. Ich frage mich gerade, wenn man abends unterwegs ist, ob die Menschen, die dort leben, auch nahbar sind. Kommt man mit denen in Kontakt oder sind die eher, lass mal, dich kenne ich nicht, mit dir rede ich nicht?
Die kommen selbst auf einen zu.
Ach.
Also ja, das ist allgemein in Amerika so, in San Francisco ganz besonders. Also von allen Städten, die ich kenne, sogar in Hawaii, gehört für mich San Francisco zur entspanntesten Stadt. Die Menschen kommen auf einen zu und sagen, oh, das ist aber ein schöner Schal oder was essen Sie denn da oder wie auch immer. Jetzt rede ich nicht unbedingt von den Hotspots, wo außer Amerikaner noch andere sind, aber auch Amerikaner, die unterwegs sind, fragen sofort, wo kommt man her und kommen ins Gespräch, nicht über Politik.
Ja.
Und wenn man ein bisschen Ahnung von amerikanischem Sport hat, dann hat man sofort ein tolles Gespräch.
Und das wird ja bei Ihnen sicherlich der Fall sein, liebe
Corinna.
Nicht
über Sport.
Eher über Whisky und Zigarren, oder?
Ja, über Essen. Also Sie haben ja auch über Kulinarik gesprochen. Ja. Es gibt für mich eins der besten Taco-Restaurants in diesem Ashbury Flower Power Viertel, die machen wirklich hausgemachte Tacos unter anderem mit Kakteen. Das ist ja kein Fleisch, sondern mit der Kakteen als Gemüse und die habe ich nach dem Rezept gefragt. Gar kein Problem.
Super.
Also man kommt da wirklich sehr, sehr gut ins Gespräch und die Menschen kommen auf einen zu.
Eine Sache finde ich ja persönlich auch noch ganz spannend, Corinna, und das ist Alcatraz. Also ich kenne diese Einrichtung nur aus dem Film mit Clint Eastwood, die Flucht von Alcatraz hieß das. Super spannend damals und auf den Bildern nach der Stilllegung. Da sah es da so unfassbar gruselig und trist aus. Sie haben es selber schon erlebt. Wie ist denn Ihr Eindruck?
Komplett anders. Man fährt mit der Fähre rüber, was eine tolle Sache auch ist, allein weil man jetzt die Bucht sieht. Und Alcatraz stellt sich da erst einmal im Freien auch. Da gibt es tatsächlich auch von der Natur her einiges zu sehen. Und dann ist dieses Gefängnis mit einer Audiotour, bei der Gefängniswärter und auch Gefängnisinsassen im Prinzip sprechen. Also nicht die tatsächlichen Personen, aber deren Texte. Und dieses Alcatraz war ein absolutes modernes Gefängnis, ein helles Gefängnis mit sehr guter Küche, die auch alle, die dort gearbeitet haben, da waren auch Familien, die dort gelebt haben, mit ihren Kindern gegessen haben. Was dort sehr problematisch war, waren die Insassen. Das waren wirklich die Schwerstkriminellen Amerikas, die dahin kamen. Mehrfache Mörder, Psychopathen. Weil man schlecht aus Alcatraz flüchten konnte, das ist dreimal gelungen. Es ist sehr nah zum Festland, aber die Strömungen, die da sind, bringen es mit sich, dass man überhaupt nicht über die Bucht drüber schwimmen kann. Und daher ist es das sicherste Gefängnis, aber nicht das Problematischste, was die Hygiene oder die Bedingungen angeht. Im Gegenteil, es hatte jeder sogar eine Einzelzelle mit Toilette, Tisch, Bett, ohne Probleme.
Das muss man jetzt alles erstmal sacken lassen, diese ganzen Eindrücke, die ich jetzt bekommen habe. Irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen Lust, mir Musik von The Mamas and the Papas anzuhören oder eben von Scott McKenzie. Ja, irgendwie wird das jetzt passen. Liebe Corinna, wie geht's denn Ihnen mit Ihren Gästen? Also wann sagen Sie bei einem Stop in San Francisco, intensiver Leben hier in dieser Stadt, ist es möglich? Und wenn ich in die Augen meiner Gäste schaue, dann hat das auch funktioniert.
Am Wharf, beim Essen, weil wir wirklich eine der besten Essen haben in Amerika. Hawaii hat auch fantastisches Essen. Es ist ein sehr leicht, sehr entspanntes Essen. Man kann mit dieser Stadt, die recht sicher ist, ohne Probleme eigene Wege gehen und seine Freizeit genießen. Und wie gesagt, es bietet ja alles. Es bietet Natur, wunderbare Kulinarik, nette Menschen, Sicherheit, tolle Kultur und tolle Kunst. Das alles vereint.
Was für ein schönes Schlusswort. Toll. Liebe Corinna Osterfehn, Sie sehen mich wieder mal begeistert. Es hat mir großen Spaß gemacht, diese Stadt mit mehr Hunden als Kindern mit Ihnen näher kennenzulernen. Vielen Dank für Ihre Geschichten. Möge Ihnen die Begeisterung am Reisen nicht abhanden kommen. Dann sehen und hören wir uns nämlich ganz bestimmt wieder, was mich sehr freuen würde. Danke für diese Ausführung.
Take care.
Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosos. Wer mehr von diesen spannenden und aufregenden Geschichten hören möchte, der findet alles, was er braucht, auf studiosos.com. Infos Infos zu Reisen und Angeboten und natürlich auch noch mehr Folgen von diesem Podcast, den Sie auch gerne abonnieren dürfen. Ja, wir hören uns bald wieder. Mein Name ist René Hausmann. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Reise.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.